¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Viel vorgenommen hat sich die Bundesregierung für den G8-Gipfel in Heiligendamm. Für schlappe 100 Millionen Euro lädt die mächtigste Frau der Welt die mächtigsten Männer der Welt zum Tee. Sowie einige ausgewählte Zuhörer, darunter Mexiko und Brasilien, die so schnell wie möglich in diesen illustren Kreis hinzustoßen wollen.
Wachstum und Verantwortung lautet das diesjährige Motto dieser sinnlosen und überflüssigen Veranstaltung. Wachsen soll auch die Schar derjenigen mündigen Bürgerinnen, die Verantwortung übernehmen wollen, um diesem Spektakel so schnell wie möglich ein Ende zu setzen.
Viel vorgenommen haben auch wir uns in diesem Onda-Info 158. Die regelmäßige Berichterstattung über die Situation in Oaxaca liegt uns sehr am Herzen. Gerade weil die internationale Aufmerksamkeit, die die Ereignisse im Jahre 2006 hervorgerufen haben, offensichtlich noch nicht ausreicht. Repression und Verfolgung von Menschen, die sich für die Menschenrechte dort einsetzen, sind weiterhin an der Tagesordnung. Dazu hört ihr einen Beitrag über die Situation von politischen Gefangenen.
Zwar ist Kuba in Sachen Menschenrechte auch nicht gerade ein Paradebeispiel, hinsichtlich der künstlerischen Vielfalt ist die Insel aber ein Leuchtturm in der gesamten Region. In die wunderbare Welt des Regisseurs Fernando Pérez führt uns ein Beitrag unserer Studentinnen ein. Zusätzlich gibt es noch ein exklusives Gedicht des Ethnologen und Schriftstellers Miguel Barnett.
Und selbstverständlich gibt es auch Kurznachrichten, und zwar aus Brasilien, Costa Rica und Bolivien. Den misslungenen Versuch Josef Ratzingers, in Brasilien verlorenes Terrain bei den untreuen Schäfchen wieder gut zu machen, wollen wir nicht so einfach ignorieren. Dazu ein Kommentar.
Viel Spaß!
Viel Spaß und viele Anregungen wünschen euch die Ondistas!
Costa Rica. In Costa Rica entscheidet am 23. September das Wahlvolk in einem Referendum über die Zukunft des CAFTA-Freihandelsabkommens mit den USA. Es ist das erste Mal, dass in Costa Rica ein Referendum abgehalten wird und zudem das erste Mal überhaupt, dass die Bevölkerung eines Landes über ein Freihandelsabkommen entscheidet. Costa Ricas Präsident Oscar Arias von der rechtssozialdemokratischen Partei PLN wirbt seit Monaten gemeinsam mit finanzstarken Unternehmern des Landes für die Verabschiedung des CAFTA-Freihandelsabkommens. Doch auch die Gegner des CAFTA haben mobil gemacht. Sie organisieren seit geraumer Zeit eine Kampagne gegen das CAFTA, mit der sie die Bevölkerung dazu bringen wollen, am 23. September gegen das Abkommen zu stimmen. Das CAFTA soll unter anderem die Privatisierung von Telekom, Sozialversicherung und Naturparks ermöglichen.
Sprecher der Bewegung der indigenen Völker und Nationen des Kontinents Abya-Yala kritisierten die jüngsten Entgleisungen von Papst Benedikt XVI. Scharf. Während der Eröffnungsrede der 5. lateinamerikanischen Bischofskonferenz im brasilianischen Aparecida bemerkte dieser, dass die Ureinwohner sich im Stillen nach dem christlichen Glauben gesehnt hätten. Die Bewegung der indigenen Völker und Nationen verwies demgegenüber auf die Zustimmung der katholischen Kirche zur Ausplünderung des Kontinents. Die Kolonialisierung habe in einem der schlimmsten Genozide, den die Menschheit je erlebt hat, mit mehr als 70 Millionen Toten geendet. In der Erklärung gesteht die indigenen Bewegung zu, dass es unmöglich sei, die Gemeinschaften für all das, was während der Kolonialzeit geschehen sei, zu entschädigen. Dennoch müsse der Chef der katholischen Kirche zumindest aber Fehler anerkennen, so wie es sein Vorgänger Johannes Paul II. Getan hat.
Bolivien. Die bolivianische Regierung macht weiter mit ihrer Verstaatlichungspolitik und hat zwei Raffinerien des brasilianischen Energiemultis Petrobras im bolivianischen Cochabamba und Santa Cruz aufgekauft. Nach langen Verhandlungen konnte die Regierung von Evo Morales erreichen, dass das Unternehmen Petrobras den Preis für die beiden Raffinerien deutlich senkte, von ursprünglich 200 Millionen US-Dollar auf schließlich 112 Millionen US-Dollar. Für Bolivien bedeutet der Kauf der Raffinerien viel. Denn trotz seines Erdölreichtums musste das Land Diesel und Benzin bisher teuer einkaufen, da ihm die technischen Kapazitäten zur eigenen Herstellung fehlten. Die nun verstaatlichten Raffinerien werden den gesamten Bedarf Boliviens an Benzin sowie mehr als 2/3 seines Dieselbedarfs decken. Damit will das Land bereits im kommenden Jahr mehrere Millionen US-Dollar einsparen.
Ich bin einstmals in die evangelische Kirche hineingeboren worden. Das ist die Kirche, die einmal jubelnd darauf hinarbeitete, Staatskirche des Dritten Reiches zu werden. Seit den 70er Jahren haben wir uns allerdings damit gebrüstet, viel moderner, aufgeschlossener, friedensbewegter als die Katholiken zu sein. Wir Protestanten hatten uns um 180 Grad gedreht. Nur der Papst blieb für uns Objekt des Spotts und beißender Kritik. Der Vatikan gilt für uns heute als Täter, der eine mindestens 1000-jährige Blutspur aus Inquisition, Judenhass, Völkermord an Lateinamerikas Ureinwohnern, der Unterdrückung der Frau hinterlässt. Sicher, wer glaubt, die katholische Kirche sei das, was der Papst verkündet, wird wenig Argumente für die These finden, die Kirche hätte die Wende vollzogen, derer wir Protestanten uns so rühmen. Wer sich allerdings die konkrete Arbeit der Pfarreien in Lateinamerika anschaut, wird sein Bild zumindest anpassen müssen. Pfarrer bis hin zu Bischöfen unterstützen Indigenergemeinden, die gegen Staudamm- oder Bergbauprojekte kämpfen, dort wo Lateinamerikas Evangelikale schweigen oder sich mit dem Kapital verbünden. In den großen Städten verteilt die katholische Kirche sogar Kondome an schwule Männer, wo Protestanten ihnen einen qualvollen AIDS-Tod wünschen. Unter der Hand sind sogar Tipps zu bekommen, wie eine ungewollte Schwangerschaft beendet werden kann, während Protestanten Ärzte und liberale Politiker terrorisieren. Klar, Papst Benedikts Glaubensauslegung ist oft kreuzreaktionär. Da werden Befreiungstheologen kaltgestellt, weil sie sich unbotmäßig in die Politik einmischten, während Venezuelas Klerus ungestraft den Putsch gegen Chavez unterstützen durfte. Da will ein mexikanischer Erzbischof Unterstützer des liberalen Abtreibungsrechts exkommunizieren. Das Töten eines Kindes sei schließlich nicht mit der Heiligen Kommunion vereinbar. Während Diktatoren und Eliteeinheiten auch nach massenhaftem Abschlachten der eigenen Bevölkerung im Schoße der Kirche bleiben können. Die Position der meisten lateinamerikanischen Erzbischöfe ist ebenfalls feist rechts. Die katholische Kirche in Lateinamerika aber zu verteufeln und sich über die massenhaften Kirchenaustritte zu freuen, lässt sowohl die Arbeit der Kirche an der Basis außer Acht, wie auch die Konsequenzen. Denn durch den Kirchenaustritt mutieren unterdrückte Katholiken keineswegs zu aufgeklärten Individuen. Lateinamerikas Katholiken treten in Scharen evangelikalen Pfingstkirchen bei. Und die stehen in Lateinamerika, wie in den USA, für eine Spaltung und Radikalisierung der Gesellschaft. Und zwar aus linker oder aufgeklärter Sicht im schlechtesten Sinne. Denn in Lateinamerika haben die Evangelikalen die Katholiken längst rechts überholt. Und so soll's ja auch sein, oder nicht, Martin Luther?
Es geht darum, ein deutliches Nein.
Investitionen, Wachstum, Arbeitsplätze in Afrika.
Beauty Contest for the ugliest.
Vom 6. bis 8. Juni trifft sich in Heiligendamm der Club der Reichen.
Zeitgleich werden Zehntausende gegen den G8 protestieren.
Wir werden aktuell und live aus Heiligendamm berichten.
Klickt euch rein.
www.radioforum.fm
www.radioforum.fm
Im April 2007 reisten Mitgliederinnen des deutschen Dissent-Netzwerkes und der US-amerikanischen Organisation Rising Tide nach Mexiko. Im Rahmen der Anti-G8-Mobilisierung besuchten sie Institutionen und Vertreterinnen verschiedener sozialer Bewegungen. In Oaxaca bekamen sie einen Einblick über die aktuelle Lage. Zunächst sprachen sie mit einer Vertreterin der Organisation Todos Somos Presos. Dieses Kollektiv kämpft in Oaxaca für die Freilassung der Gefangenen und versteht sich als Teil der von den Zapatisten initiierten anderen Kampagne. Durch die gewaltsame Niederschlagung des Aufstandes durch die mexikanische Bundespolizei im November 2006 haben sich neue Probleme ergeben.
No se esperaba la fuerza del gobierno como la tuvo ahora, ¿no? No se esperaba que fuera una respuesta tan violenta. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass der Staat so eine Macht haben würde. Wir hatten nicht mit einer solchen gewalttätigen Antwort gerechnet. Und jetzt ist die Bewegung schwächer, weil sie die gewonnenen Freiräume verloren hat. Die Straßen, die Radios. Das waren die Freiräume, in denen sich die Leute organisiert hatten und die es jetzt nicht mehr gibt. Mittlerweile versuchen die Leute, sich auf andere Weise zu organisieren. Jetzt sind es nicht mehr die Barrikaden, jetzt ist es nicht mehr die Straße. Jetzt sind es die Siedlungen oder einzelne Gruppen. Das ist natürlich schwieriger, weil es diesen physischen Freiraum nicht mehr gibt, wo du dich mit vielen treffen kannst. Ich glaube, dass die Wut gewachsen ist, aber jetzt fehlt die Organisierung, um wieder so eine Bewegung zu bilden. Jetzt ist alles zerfallen.
Doch nicht nur der Verlust der Straße und Freiräume sorgt für Probleme.
Es gab einen Moment, als die Leute mutig waren und die Priesters und andere nichts machen konnten. Aber jetzt sind sie wieder an der Macht. In den Vierteln werden Leute, die am Aufstand beteiligt waren, bedroht oder zusammengeschlagen. Vor kurzem ist zum Beispiel ein Mann krankenhausreif geschlagen worden. Einige Lehrer haben ihre Schulen verloren, weil die Priesters sie besetzt haben und die Lehrer nicht mehr in den Unterricht ließen, weil sie an der Bewegung beteiligt gewesen sind. Und auf den Straßen ist wie immer viel Polizei. Du gehst durch die Straße und wenn die Polizei will, kontrolliert sie dich. Sie kann dich festnehmen und schlagen. Und keiner sagt was.
Während sich die Anhänger der PRI und paramilitärische Gruppen wieder stark fühlen dürfen, sitzen viele Aktivisten und Aktivistinnen noch in Haft.
Dann sind da noch die Gefangenen. Zurzeit haben wir 4 gefangene Frauen und mehr als 30 Männer. Oaxaca ist einer der mexikanischen Staaten mit den meisten politischen Gefangenen, ohne die Möglichkeit, Kaution oder Strafe zu bezahlen. Was in Oaxaca im Moment am meisten schmerzt, sind die Compañeros in den Gefängnissen, die bis jetzt nicht rausgekommen sind. Einige seit Monaten, andere seit Jahren.
Auf dem Zócalo von Oaxaca Stadt traf die deutsch-amerikanische Delegation zufällig auf eine Gruppe demonstrierender Zapoteken, die seit 10 Jahren für die Freilassung ihrer Gefangenen kämpfen.
Nosotros somos indígenas zapotecos de la región Los Icha. Nuestra organización se llama Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos.
Wir sind zapotekische Indígenas aus der Region Los Icha. Unsere Organisation heißt Organisation der zapotekischen indigenen Völker, OPIZ. Wir stammen aus einer Gemeinde im Süden Oaxacas, die seit 1996 stark unter der Repression leidet, unter illegalen Festnahmen, Folter, Verschwindenlassen von Menschen und außergerichtlichen Hinrichtungen. Insgesamt sind mehr als 200 Indigenas aus der Region Los Icha eingesperrt worden, von denen 12 schon seit 10 Jahren in Haft sitzen. Wir demonstrieren heute, weil wir nach wie vor die Freilassung unserer Genossen fordern. Es muss endlich Gerechtigkeit für die Völker des Südens geben.
Die einseitige Berichterstattung der Medien zu überwinden, könnte ein Ziel internationaler Hilfe sein.
Es ist dringend notwendig, dass die indigenen Völker Mexikos, die vom mexikanischen Staat benachteiligt werden, Gerechtigkeit erfahren, dass ihre Menschenrechte respektiert werden und vor allem, dass es demokratische Freiheiten gibt. Es ist schon sehr traurig, dass die Organisationen und Einzelpersonen in diesem Land ihre berechtigten Forderungen nicht zum Ausdruck bringen dürfen. Ein wesentlicher Beitrag, den Touristen beispielsweise leisten könnten, wäre, dass sie in ihren Ländern davon berichten, dass es in Oaxaca nicht nur Partys und nicht nur archäologische Ruinen gibt, sondern dass dort auch Menschenrechtsverletzungen, Festnahmen und Verfolgung stattfinden. Unsere Forderung ist allgemein eine Änderung der Landesregierung und der Gesetze und überhaupt Gerechtigkeit für die gesamte mexikanische Bevölkerung.
De la justicia, de que se dé de veras la justicia para el pueblo de México, sería muy importante que se le diera esta difusión.
Auch der Aktivistin von Todos Somos Presos geht es hauptsächlich darum, Gegenöffentlichkeit zu schaffen.
Lo que necesitamos es que se siga diciendo que en Oaxaca siguen reprimiendo a la gente.
Es ist für uns wichtig, dass bekannt wird, dass in Oaxaca weiterhin die Leute unterdrückt werden. dass die Leute weiter kämpfen, aber dass es auch immer noch Repression und politische Gefangene gibt. Was wir auch brauchen, ist Solidarität. Was vielleicht ein bisschen Druck erzeugt hat, waren die Proteste vor den mexikanischen Botschaften, wo angeprangert wurde, dass in Mexiko gefoltert und gemordet wird. Und die Forderung nach einem Ende der Repression. Dadurch hört vielleicht die Repression nicht auf, aber dann wissen die Leute hier wenigstens, dass sie nicht allein sind und dass man in anderen Teilen der Welt weiß, was hier passiert. Das hilft, glaube ich, sehr. Man kann auch die Morde anprangern. In dem Konflikt in Oaxaca gibt es bis jetzt 23 bestätigte Morde. Das ist schon ziemlich schlimm.
Híjole guá, mi santo le guá, mi vida le guá, a ver en fun el rey de los caminos, la ley de mi destino, rojo y negro como el tinto vino, quien me abre los caminos con su garabato, jícara aguardiente, humo de tabaco, vestido de saco, quien me deja ver cuando estoy opaco.
Der kubanische Ethnologe und Schriftsteller Miguel Barnett erlangte in den 60er Jahren Weltruhm durch das Buch Biografía de un Cimarrón. Darin dokumentiert er das abwechslungsreiche Leben eines über 100-jährigen Schwarzen, der in die Berge geflüchtete und dort jahrelang als Cimarrón, als entlaufener Sklave lebte. Als Dichter ist Miguel Barnett nicht so bekannt. Aus Anlass einer Lesung im April in Berlin hören wir das bisher unveröffentlichte Gedicht Los Chinos, die Chinesen, das sich ironisch mit dem steigenden Interesse der Chinesen an der Karibikinsel auseinandersetzt.
Los Chinos, que están de moda. Ahí vienen los chinos, detrás de sus abanicos. Los chinos de China milenaria, los que huelen a bambú y a té verde. ¿Qué haremos con ellos, con los chinos de China? ¿Les enseñaremos a bailar la conga y a tomar café? No queremos más chinos suicidas. Ya tuvimos bastantes colgados de las matas de Guasima en las haciendas de la esclavitud. Y eran también los chinos de China sin linaje, pero con el médico chino de Cantón y el chino de la charada con su coleta engomada. Ahora llegan los chinos con sus trajes de lino y sus papeles firmados, y también con cajas de mimbre, con telas satinadas y bálsamos de olor. ¡Qué bueno que ahora vengan los chinos de China a bailar la conga y a tomar café con mamá Inés y todos los negros de Cuba! Y a juntar su paciencia a la nuestra, en un gran ajiaco, los chinos de China, detrás de sus abanicos, con su dragón y sus danzas marciales, los chinos rojos, modernos, sin pipas de opio ni charada, pero antiguos igual, hijos de Confucio y de Lao Tse, los chinos de China milenaria, los chinos.
Del año de ground, pa' los que han sido traidores no durarán un round. Yo protegido me encuentro por la naturaleza y con firmeza, pa' todo lo bueno donaré mi inteligencia, que el fruto de la paciencia esté en tus manos. Mucho trabajo y sufrimiento a los orillas le ha costado poder estar en el lugar que se han ganado. Aunque montones de veces tropiece con ese que crece, de ese que fallece, a veces docenas de veces, veces no merece la paz que acontece, aunque estrese. Pa' los orillas su coca no crece, recordarás mi voz antes que reces, antes que reces.
Yo creo que yo he vivido tantas vidas como películas he visto. Die Welt des kubanischen Regisseurs Fernando Pérez dreht sich um Film. Schenkt man ihm Glauben, muss er unzählige Filme gesehen und Leben gelebt haben. Derzeit ist Fernando Pérez einer der bekanntesten Regisseure Kubas. Seine Filme wie Sweet Havana und Madagaskar gelten als Meilensteine des kubanischen Kinos und wurden mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Trotz politischer und wirtschaftlicher Einschränkungen gelang es Pérez auch in den 90er Jahren, Filme zu realisieren. So ist sein Spielfilm La Vida es Silva der einzige, der im Jahre 1998 auf Kuba gedreht werden konnte. Seine Leidenschaft für das Kino verdankt der heute 62-jährige Regisseur seinem Vater. Fernando Pérez erinnert sich noch genau an den Augenblick, der sein weiteres Leben entscheidend beeinflussen sollte.
Mein Vater war kein Cineast, er war Briefträger. Häufig nahm er mich mit ins Kino. Ich erinnere mich. Im Jahre 1958 sahen wir gemeinsam den englischen Film Die Brücke am Kwai von David Lean. Dieser Film beeindruckte mich tief. Als wir das Kino verließen, meinte mein Vater, dass bei diesem Film sehr gut Regie geführt worden war. Damals erfuhr ich zum ersten Mal, dass hinter jedem Film auch ein Regisseur steckt. Ich fragte meinen Vater, was denn ein Regisseur mache. Richtig gut konnte er mir das nicht erklären. Er fühlte jedoch, dass die Regie dieses Filmes exzellent gewesen sein musste. Von diesem Moment an wusste ich, dass ich Regisseur werden wollte.
Damals, Ende der 50er Jahre, besaß Kuba noch keine eigene Filmindustrie. Kubanische Filme entstanden meist in Koproduktion mit anderen Ländern und ahmten den US-amerikanischen Stil nach. Erst mit dem Sieg der kubanischen Revolution wurde ein nationales Filminstitut per Gesetz eingerichtet, das Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematografica, kurz ICAIC. Der junge Fernando Pérez bekam dort die Chance, den Beruf des Regisseurs zu erlernen und sich seinen Traum zu erfüllen.
Mein Traum war wirklich nur ein Traum. Ich war jung und sehnte mich danach, in das ICAIC einzutreten. Nachdem mir das gelungen war, erhielt ich dort meine gesamte Ausbildung. Bis heute bin ich eng mit dem Institut verbunden. Es ist wie mein Zuhause. Dort bin ich aufgewachsen. Dort habe ich diskutiert, widersprochen und gekämpft. Dort habe ich meine Ideen entwickelt. Dort habe ich geliebt und gehasst. Ich habe unglaublich viel im ICAIC erlebt.
Am kubanischen Filminstitut lernte Pérez bei den bekanntesten Regisseuren Kubas. Zuerst assistierte er dem hochgeschätzten Regisseur Tomás Gutiérrez Alea. Später arbeitete er gemeinsam mit dem Filmemacher Santiago Álvarez für die kubanische Wochenschau. Im Auftrag der Wochenschau produzierte er vor allem Berichte über das kubanische Kulturleben. In dieser Zeit sammelte Pérez viele praktische Erfahrungen. Sozusagen eignete er sich die Kunst des Filmemachens durch Learning by Doing an.
Los monopolios extranjeros, las famosas companies, gozan de un entierro por todo lo alto en medio del desbordante entusiasmo de un pueblo que saluda alegremente su desaparición.
Das war für mich eine gute Schule. Jeden Tag musste ich raus auf die Straße und mir überlegen, wo positioniere ich die Kamera und wie mache ich dies und wie mache ich jenes. Das hat mir später viel geholfen.
Zu Beginn seines eigenen Filmschaffens realisierte Fernando Pérez vor allem Dokumentarfilme. Erst im Alter von 40 Jahren drehte er seinen ersten Spielfilm. Musik sieht Fernando Pérez als eine seiner wichtigsten Inspirationsquellen. Beispielsweise inspirierte ihn die Musik des Komponisten Philip Glass zu seinem 2003 erschienenen Film La Vida es Silva.
Musik spielt eine sehr große Rolle in meinen Werken. Häufig lässt sie neue Filme in meinem Kopf entstehen. Denn Musik hat diese unbeschreibliche Kraft, viele verschiedene Emotionen zu transportieren. Ich denke, sie ist eine der stärksten und attraktivsten Künste. Für mich ist jeder Film eine musikalische Komposition.
Dass Fernando Pérez seine Werke als musikalische Kompositionen betrachtet, zeigt sich bereits an den Titeln seiner Filme. So beziehen sich seine beiden jüngsten Werke, Sweet Havana und Madrigal, direkt auf musikalische Kompositionsformen. Selbst der Aufbau seines vielfach prämierten Films Sweet Havana orientiert sich an der Form einer Suite. Der Film dokumentiert den Alltag von 12 Bewohnern der kubanischen Hauptstadt. Er beobachtet dabei still und lässt seine Protagonisten praktisch nicht zu Wort kommen. Auch eine erklärende Stimme aus dem Off fehlt. Stattdessen besitzt die Filmmusik eine große Bedeutung. Sie ist mehr als reine Unterhaltung, denn sie transportiert Sinnlichkeit, Gefühle und Träume der Protagonisten. Sie wird ein wichtiges inhaltliches Element, wenn die Protagonisten in ihrer Freizeit gezeigt werden. Einfache Arbeiter und Angestellte werden zu talentierten Saxophonisten, graziösen Tänzern oder singenden Entertainern. Gleichzeitig lässt der Film stets viel Platz für die Interpretation des Zuschauers.
Fernando Pérez gelingt es in Suite Havana auf faszinierende Weise, verschiedene Genres zu vereinen und dadurch eine neue Kunstform zu schaffen. Diese Mischung von Dokumentarfilm und Spielfilm in Suite Havana ist nur ein Beispiel dafür, dass sich Fernando Pérez regelmäßig über Grenzen hinwegsetzt. Auch in seinem Gesamtwerk spiegelt sich seine Experimentierfreudigkeit wider. Von Spielfilmen über Dokumentationen bis hin zu Literaturverfilmungen variiert Pérez die verschiedenen Genres. Wichtiger als Genre-Regeln zu folgen, erscheint ihm beim Filmemachen das Experimentieren und die Suche nach neuen Wegen. Die kubanische Hauptstadt Havanna bildet eine Konstante in Fernando Pérez' Schaffen. Havanna bzw. Kuba sind nicht nur der Schauplatz seiner Inszenierungen, sondern spielen oft eine der Hauptrollen.
Ich liebe die Welt, aber es gibt einen festen Platz für mich auf dieser Erde und das ist Kuba, ja vielmehr noch Havanna, wo sich meine Kreativität vollständig entfalten kann. Ich bin ein Weltenbürger, aber mein Platz ist eben Havanna, Kuba.
Seine Filme spiegeln das Alltagsleben der Kubaner wider. Pérez übt nie offen Gesellschaftskritik, allerdings bietet seine metaphernreiche und symbolische Bildsprache durchaus Raum für derartige Interpretationen. In Interviews betont Pérez jedoch stets, dass es ihm nicht darum ginge, die bloße Realität abzubilden. Vielmehr versuche er, die Ambivalenz der Wirklichkeit darzustellen. Gerade die Möglichkeit, seine Filme auf verschiedene Weisen zu interpretieren, ist ein Hauptanliegen seines Schaffens. Fernando Pérez ist sich bewusst, dass Künstler auf Kuba in der Umsetzung ihrer Ideen von der staatlichen Kulturpolitik reglementiert sind. Allerdings seien die kubanischen Massenmedien viel stärker eingeschränkt als die Künste. Gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass die Künstler aus der westlichen Hemisphäre ebenso bestimmten Zwängen unterworfen sind.
Ich denke nicht, dass in der Welt von heute die absolute Freiheit existiert. Jeder kreative Akt läuft Gefahr, von äußeren Zwängen bestimmt zu werden. Zensur kann mal mehr und mal weniger stark einschränken, manchmal ist sie nur versteckter. So zum Beispiel glaube ich, dass auch die Verleihpolitik eine Form der Zensur sein kann, selbst wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheint. Denn es gibt gewisse Filme, die selten gezeigt werden und wiederum andere, deren Aufführung nichts im Wege steht. Was Kuba anbelangt, ist die Gesellschaft nicht frei von Zensur. Sie existiert. Dennoch kann die Situation nicht schwarz-weiß gemalt werden.
Fernando Pérez jedenfalls fühlt sich nicht durch Zensur in seinem Schaffen eingeschränkt. Für den kubanischen Regisseur ist die Nähe zu seinem Publikum am wichtigsten. Er möchte dazu anregen, nachzudenken. Er legt keinen großen Wert auf Preise. Bestätigung findet er vor allem in Gesprächen mit seinem Publikum. Gerne erinnert sich Pérez auch an die Reaktionen nach dem Anlaufen seines Films La Vida es Silba. Damals sprachen ihn die Menschen in Havanna spontan auf der Straße an und erzählten ihm, welche Emotionen und Reflexionen der Film bei ihnen ausgelöst hatte.
Es erfüllt mich regelrecht, wenn das Publikum mir nach einer Vorführung etwas vermitteln möchte. Das passiert mir häufig in Kuba, aber auch in anderen Ländern. Dadurch erhält das Kino, das ich mache, einen Sinn. Für mich ist das die größte und wichtigste Anerkennung.
Im Frühjahr 2007 erscheint sein neuestes Werk, Madrigal. Es ist ein Film über Wahrheit und Lüge, über Spiritualität, Liebe und Sex.
Ich denke, es ist der riskanteste Film, den ich je gemacht habe. Es ist ein sehr spezieller Film, der einerseits das Interesse der Zuschauer wecken kann, auf der anderen Seite aber auch Hass und Ablehnung. Beides ist möglich.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.